Ich lese den Predigttext und der steht in Römer 13, 8 bis 14. Liebe, das grundlegende Gebot. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifungen und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt.
Liebe Greifbar-Gemeinde, die Nacht geht zu Ende, der Tag kommt näher. Am Ende des Jahres beginnt schon das Neue. Das Jahr 2019 geht langsam seinem Ende entgegen und wir feiern schon das neue Jahr, das neue Kirchenjahr. Der Unterschied zwischen dem alten, zu Ende gehenden Jahr und dem schon beginnenden neuen Kirchenjahr liegt in Jesus Christus. Als Christen leben wir in einer besonders gewichteten Zeit. Wir wissen um einen Horizont, den Menschen, die Christus nicht kennen, auch nicht kennen. Sie nehmen ihn nicht wahr. Unsere Zeit ist charakterisiert dadurch, dass Christus in sie hineindrängt. Jesus Christus ist nicht nur einmal in diese Welt gekommen. Weihnachten, damals, beim ersten Advent, so um die Zeitenwende herum. Und dann wurde er ja wieder hinausgedrängt, gekreuzigt und hinausgedrängt aus dieser Welt. Nein, wir warten auf seine neue Ankunft. Advent heißt, er kommt. Er kommt. Und als Zeichen des Neuen, dass er kommt, beginnt das Kirchenjahr, wenn das Kalenderjahr noch nicht zu Ende ist. Wir leben noch im Alten, aber das Neue hat schon begonnen. Ein schönes Zeichen für die Situation von Christenmenschen. Das Überlappen des Kirchenjahres mit dem Kalenderjahr ist ein Hinweis darauf, in welcher Zeit wir leben. Er, Jesus Christus, drängt in unsere Zeit hinein. Aber dort, wo er lebt und regiert, da hat diese neue Zeit auch wirklich schon begonnen, die Christuszeit. Das Kommen Christi ist also etwas ganz Besonderes. Es ist nicht einfach nur ein einfaches Kommen, es ist ein dreifaches Kommen. Einmal ist er gekommen, er wird in Zukunft wiederkommen, um diese Welt völlig zu verändern, auch in ihren Strukturen. Und er kommt schon heute. Das Wissen um dieses Kommen Gottes verändert unser Leben. Und deswegen haben wir diesen Gottesdienst begonnen mit diesem schönen alten Adventslied. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Jesus zieht nicht nur damals einmal in Jerusalem ein, er zieht auch in unser Leben ein. Dieses Kommen Gottes hat eine sehr persönliche Dimension. Das Kommen Jesu Christi damals, das könnte man als eine historische Tatsache, die im Geschichtsbuch steht, einfach abhaken und sagen, na ja, war bedeutend, aber was geht mich das heute an? Brutus hat Cäsar ermordet, das steht in den Geschichtsbüchern, aber was geht mich das an? Aber sein zukünftiges Kommen, das steht ja noch aus. Das kann ja auch noch lange dauern, vielleicht. Vielleicht erscheint es uns weit weg. Aber wenn er schon heute zu mir kommt, dann bestimmt diese Tatsache heute schon mein Leben. Komm, o mein Heiland, meins Herzenstür, die offen ist. Und in wenigen Sätzen erläutert der für heute, für den ersten Advent vorgeschlagene Predigtext, den wir gerade schon gehört haben, was durch Jesus Christus gewichtete Zeit ist. Es ist übrigens ein Predigtext, der, solange wir in der Kirchengeschichte nachforschen können, immer schon für den ersten Advent vorgesehen gewesen ist. Schon in der Zeit der alten Kirche. Wir wollen uns fragen, was wird dadurch anders, wenn wir wissen, dass Jesus Christus kommt, in diesem umfassenden Sinn. Auch wir haben ja gesungen, er ist gerecht, ein Helfer wird. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Und eben weil er gerecht ist und ein Helfer, deswegen sind uns als Christenmenschen auch gerechtere Lebensverhältnisse auf dieser Erde so wichtig. Gewichtete Zeit. Der Apostel Paulus hält uns für klug. Er sagt, ihr wisst genau, in welcher besonderen Zeit wir leben. Er hält uns für sensibel, die Umstände der Christuszeit zu erspüren, zu erfahren. Deswegen fährt er fort, die Stunde ist ja schon gekommen, in der ihr endlich aus dem Schlaf aufwachen sollt. Ja, das ist wahr, unsere endgültige Erlösung ist jetzt schon näher gerückt als damals, als wir zum ersten Mal unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben. Und deswegen spürt ihr, wie es im nächsten Vers heißt und wie es Jochen Klepper für sein Lied aufgenommen hat, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Dieses Lied Jochen Kleppers, das wir eben auch gesungen haben, nimmt diese Erfahrung auf. Die Nacht ist vorgedrungen. Aber das lässt uns nicht erschrecken vor dem Dunkel der Nacht, sondern wir wissen, je tiefer die Nacht voranschreitet, je gewisser ist es, dass anschließend der Tag beginnt. Der dichterisch begabte Jochen Klepper hatte Theologie studiert und 1929 die ältere, verwitwete Johanna Stein kennengelernt und sie dann geheiratet. Und Johanna Stein brachte 2 Töchter mit in die Ehe. Seine Frau war Jüdin. Und deswegen verlor Klepper im Juni 1933, relativ kurz nach der Machtübernahme der Nazis, bereits seine Anstellung im Berliner Funkhaus. Aus dem gleichen Grund musste er auch 1935 seine schriftstellerische Tätigkeit aufgeben, weil der Ullstein Verlag gezwungen wurde, sich von ihm als Autor zu trennen, weil er ja mit einer Jüdin verheiratet war. Er hatte nun keine Möglichkeiten mehr, seine Manuskripte zu veröffentlichen. Und am 18. Dezember 1937 schrieb er dann dieses Lied, das wir gesungen haben, »Die Nacht ist vorgedrungen«, der Tag ist nicht mehr fern. Er fand sich, seine Zeit, in diesen Worten des Apostel Paulus wieder. Und jeder, der die Geschichte Deutschlands in dieser Zeit der 30er und mit 40er Jahre kennt, weiß, ja, es gibt dunkle Zeiten. Selbst wenn man sein Leben selbst als hell und gar nicht als dunkel erfährt, sollten wir uns bewusst machen, dass Helligkeit zu erfahren in dieser Welt nicht das Normale ist. Immer wieder werden Menschen ausgegrenzt, in die Verzweiflung getrieben, wie es eben auch bei Klepper und seiner Frau und seiner Familie gewesen ist. Für die Familie Klepper war das schrecklich. Und sie haben sich am Ende, weil sie weder aus noch ein wussten, das Leben genommen. Nur eine Tochter konnte nach England flüchten und überlebte. Jochen Klepper, der Dichter der deutschen Sprache, konnte sich ein Verlassen dieses Deutschlands, seines Deutschlands, gar nicht vorstellen. und wusste dann am Ende keinen Ausweg mehr. Kurz bevor seine Frau und die noch bei ihm lebende Tochter abgeholt wurden, sind sie aus dem Leben geschieden. Das macht mir deutlich, wenn jemand sein Land verlässt, macht er das nicht aus Langeweile oder aus Spaß an der Freude, sondern aus letzten Motiven, die ihn dazu nötigen. Dunkle Zeiten lassen manchmal keinen anderen Ausweg. Es gibt, wie es der Apostel nennt, dann auch die Werke der Finsternis. Und Paulus nennt sie ganz ungeschminkt, und ich zitiere hier mal nach der Übersetzung von Roland Werner: Fressorgien und Saufgelage, Bettgeschichten und Ausschweifungen, Streit und eifersüchtige Rangeleien. Wir wollen als Christen nicht moralisieren, aber wir wollen auch unser Auge nicht trüben und ein Verhalten, das schlechthin nicht zum Leben mit Christus passt, als solches wahrnehmen. Und manchmal denke ich, dass, Ironie der Geschichte, gerade die Advents- und Weihnachtszeit droht zu einer Zeit von Fressorgien und Saufgelagen, Streit und eifersüchtigen Rangeleien zu werden. Ursprünglich war sie eine Zeit der Buße und des Fastens. Wenn Gott kommt, das war der Gedanke, da muss man sich doch darauf vorbereiten. Da muss man sich entsprechend einstellen, umdenken und verzichten. Traditionell ist die Adventszeit eine Zeit des Fastens und des Verzichtes. Was brauche ich noch, wenn Gott kommt? Heute ist es umgekehrt. Und zwar im Moment scheint es mir zu sein, trotz Fridays for Future, trotz Flugscham, Plastikverzicht und dem Gerede, dass sich alles ändern müsse, wächst gerade in der Vorweihnachtszeit der Wunsch nach dekadentem Luxus. Aber hat nicht auch Martin Luther die Weihnachtsgeschenke sogar eingeführt? Ja, das ist wahr. Er hat empfohlen, dass die Geschenke, die bis dahin zum Nikolaus, den Kindern gegeben wurden, doch auf das Weihnachtsfest zu verlegen, weil das Kommen Christi in die Welt doch wichtiger sei als der Bischof von Myra. Aber er dachte an ein Geschenk und einige Süßigkeiten. Heute geht es um Spiel- und Konsumwelten. Es täte uns Christen gut, uns der Bewegung der neuen Einfachheit, New Simplicity, anzuschließen. Weil Gott selbst kommt, brauchen wir nicht mehr viel. Er ist uns ein und alles. Natürlich darf man sich zu Weihnachten etwas schenken, weil Christus uns ja auch so reich beschenkt hat. Aber die Relationen müssen stimmen. Christus erfüllt uns auf seine Weise. Nie kann uns etwas Materielles oder das Streben nach dem Mehr unseren Lebenshunger stillen. Und Paulus spricht, wir haben es gehört, auch die Gefahren der Sexualität an. Da sollten wir Heutigen, die wir in einer intensiv sexualisierten Welt leben, hellhörig werden. Alles wird heutzutage sexuell aufgeladen. Manche Bilder und Vergleiche kann man schon gar nicht mehr gebrauchen, schon gar nicht in einer Predigt, weil dann die Predigthörerinnen und Predigthörer immer irgendwas assoziieren. Die Befreiung der Geschlechtlichkeit aus bürgerlichen Begrenzungen hat gewiss viel seelisches Leid überwunden. Aber es gibt auch eine Schattenseite der sexuellen Befreiung. Wer zum Beispiel wahrnimmt, wie orientierungslos manche Jugendliche gerade in sexuellen Fragen heute aufwachsen, fragt sich, ob das Leid, das wir in dieser Hinsicht der heutigen Generation antun, nicht größer ist als die frühere Verklemmung. Mit Erschütterung habe ich die Berichte von Bernd Siegelko gelesen, dem Leiter der Arche, einem christlichen Kinder- und Jugendhilfswerk in Berlin-Hellersdorf. Auch anderswo sind sie tätig. 11-, 12-Jährige haben ihren ersten Geschlechtsverkehr und anschließend dauernd wechselnde Partner. Ohne Vorbild von ihren Eltern verlieren sie sich in Sex- und Pornografiesucht und geraten in sexuelle Verwahrlosung. Und was Siegelko schildert, ist kein Einzelfall. Auch in Greifswald sind mir vergleichbare Schicksale bekannt. Wir haben es nicht gelernt, wir sind im Umgang mit der Geschlechtlichkeit zuerst zu prüde gewesen und dann grenzenlos liberal. So sind wir zuerst auf der einen und dann auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Geschlechtlichkeit ist dann nicht mehr die schöne Gabe Gottes, die in einem ganzheitlichen Lebensverhältnis von Mann und Frau zur Entfaltung kommt. Ohne Werte und ohne personalen Bezug wird sie zum Zeitvertreib und zerstört Persönlichkeiten und sogar die Fähigkeit zu lieben. Aber was ich hier zur Sexualität gesagt habe, könnte man genauso gut auf den Umgang mit Geld und materiellen Gütern sagen. Wir haben vor einem Jahrzehnt eine Finanzkrise großen Ausmaßes erlebt. Manche sagen, vielleicht kommt das demnächst wieder. Und da wurde uns deutlich, wozu Menschen fähig sind, weil die Gier nach immer mehr sie treibt. Ja, es ist dunkel in dieser Welt und trotzdem, so ruft uns der Apostel Paulus zu, ist nicht die Dunkelheit bestimmend, sondern das Anbrechen des neuen Tages. Was macht es hell? Weil er, Jesus Christus, kommt. Christen zeichnet aus, dass sie bereits ihre Gegenwart von ihrer Zukunft gestalten lassen. Und dabei besteht die christliche Erwartung nicht darin, wenn ich es mal in einem Bild sage, dass wir mit dem Material, das wir aus unseren Erfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart zur Verfügung haben, einen Weg selbst in die Zukunft bauen. Nein, bildlich müsste man es anders sagen. Wir stehen am Ufer der Ewigkeit und wir bauen nun nicht einen Steg, den uns das Material dieses Ufers zur Verfügung steht, in den See hinein, sondern wir warten auf ein Schiff, das aus einer anderen Welt und aus einer anderen Zeit zu uns kommt. Dieses Schiff kommt. Dieses Schiff ist gekennzeichnet nicht durch, in erster Linie durch etwas, sondern durch jemanden, durch eine Person, durch Jesus Christus. Und deswegen sagt der Apostel diese merkwürdige Formulierung, zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Schlüpft in eine neue, durch Christus bestimmte Identität und entspricht so der neuen Zeit. Es gibt eine Personengemeinschaft mit Jesus Christus, die aus unserem Leben etwas völlig Neues macht. Paulus spielt hier auf das Wunder an, dass durch Glauben und Taufe aus unserem Leben etwas Neues wird. Durch die Taufe gewinnen wir Anschluss an eine andere Kraft und an eine andere Macht. Das Kommen Gottes, der Advent wird erlebt, wenn wir glauben und uns taufen lassen. Nur so kommen wir in eine Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Wer mit Jesus Christus lebt, für den hat das Folgen. Und diese beziehen sich, interessant, dass Paulus das hier sagt, in erster Linie schon mal auf seinen Körper. All unser Verhalten hat in irgendeiner Weise mit unserem Leib zu tun. Paulus mahnt uns, sorgt für den Leib, nicht so, dass er den Begierden verfallt. Vielmehr gibt es ein Stichwort, das das rechte Verhalten umschreibt, das dem Leben mit Christus entspricht. Und dieses Wort heißt Liebe. Wer wahrnimmt, was die Stunde geschlagen hat, der richtet sich auf Jesus Christus aus. Wer Christus kennt und liebt, der spürt, dass man bei manchem nicht mitmachen kann, was in dieser Welt als normal gilt. Die Lebensweise, die Christus entspricht, ist Liebe. Der Apostel drückt es so aus, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich könnte auch so sagen, wer liebt, erfüllt die Gebote. Die einzelnen Gebote, und der Apostel nennt eine Reihe aus der sogenannten zweiten Tafel der 10 Gebote, die Gebote nämlich, die das Miteinander von Menschen betreffen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese Gebote, so könnte man sagen, sind eigentlich nicht mehr als eine Art Augenöffner, die uns konkret verdeutlichen, was zu einer von der Liebe bestimmten Lebensweise gehört und was nicht. Wer liebt, verletzt keine Ehe. Wer liebt, tötet nicht. Wer liebt, greift das Eigentum eines anderen nicht an. Wer liebt, hat genug und muss nicht das begehren, was ein anderer hat. Diese Konkretionen sind wichtig. Um die Gebote Gottes zu wissen, ist wichtig. Deswegen erzähle ich gerne eine kleine Anekdote, die mir sehr einleuchtet. Der damalige Westberliner regierende Bürgermeister Willy Brandt sollte Minister in der Bundesregierung werden und in Berlin zurücktreten. Und er suchte einen Nachfolger für sich in Berlin und kommt auf den Christen, der in der SPD engagiert ist, den Pfarrer Heinrich Alberts zu und fragt ihn: Heinrich, willst du das nicht machen? Heinrich Alberts fragt zurück: Warum gerade ich? Und da antwortet Brandt: Heinrich, du kennst wenigstens die Gebote. Ja, in unserer Gesellschaft sind Menschen wichtig, die die Orientierung, die Gott uns gibt, kennen und versuchen, danach zu leben. Aber alle diese Gebote sind zusammengefasst in dem Gebot der Nächstenliebe. Nächstenliebe ist so etwas, könnte man sagen, wie das Grundprinzip des christlichen Glaubens. Es unterscheidet uns das Christentum an dieser Stelle auch signifikant von anderen Religionen. Liebe bezieht sich eben nicht nur auf die mir nahestehende Gemeinschaft, nicht nur auf die Menschen meiner Familie oder meines Kulturkreises, meiner direkten Umgebung, geschweige denn meines Volkes. Nächstenliebe schließt prinzipiell jeden Menschen ein, der über diese Erde geht. Gestern wurde bekannt, ein Urteil, das schon Ende August getroffen worden ist, dass ein Gießener Richter den NPD-Slogan "Migration tötet" nicht für volksverhetzend, sondern für zutreffend hält. Und deswegen wurde die hessische Gemeinde Randstadt verurteilt, weil sie ungerechtfertigterweise die NPD-Plakate mit dieser Aufschrift hätte entfernen lassen. Ich halte das für ungeheuerlich. Ja, Migration tötet, aber auf eine ganz andere Weise, als dieser Richter und die NPD das vertreten. Vor einer Reihe von Jahren stieß ich auf einen Bericht. Damals, Anfang der 2000er Jahre, sprach man noch nicht so viel von Flüchtlingen und Migration, der die Migration aus Afrika und die Hintergründe schilderte. Da hatte eine Journalistin den Weg eines Afrikaners aus Nigeria, der dann nach Wien gekommen ist und als illegaler Einwanderer dort lebt, verfolgt. Er sagt, wenn die Polizei ihn aufgreift und ausweist, dann wird er sich das Leben nehmen. Frank Dumneu war damals vor etwa 10 Jahren 33 Jahre alt und hatte 4 Jahre gebraucht, bis er nach Österreich gekommen war. Er war Musiker. Er kam aus Nigeria und dort wurde seine Familie verfolgt. Deshalb hat er sich aufgemacht nach Europa, um dort Zuflucht zu finden. Und er hat 3 Freunde überredet, doch mit ihm zu kommen. Und er erzählte, wie er von Nigeria aus nach Norden gefahren ist, zuerst mit dem Bus und dann mit einem Pickup. Und immer waren es viel mehr Leute, als in das Auto eigentlich reinpassten. Zwischendurch lebte er in Lagern und Ghettos, verdiente sich Geld, um seine weitere Reise zu finanzieren. Die Frauen, die dabei waren, verkauften sich an Polizisten. Und dann müssen sie durch die große Wüste, um nach Norden zu kommen. Und Frank Domneu beschreibt, wie der Treck von 90 Leuten durch die Wüste aufbricht, wie sie sich verlaufen und kein Wasser mehr haben, wie sie von Skorpionen gestochen werden und wie Krankheiten sie dahin raffen. Weniger als die Hälfte kommen in Nordafrika an. Es ist grausam zu lesen, wie der Treck an Menschenskeletten, die den Weg säumen, vorbeizieht und wie sie Kranke, die noch leben, aber zurücklassen müssen, weil sonst der Erfolg des gesamten Trecks in Frage gestellt ist. Und von den 4 Freunden, die losgezogen sind, war nur Frank es, der am Ende in Nordafrika ankam. Und darum sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, dass die Menschen in ihren Ländern bleiben können und dort die Entwicklung und das Auskommen finden, das zu einem erträglichen Leben notwendig ist. Darum ist übrigens zum Beispiel die Aktion Brot für die Welt so wichtig. Oder der jetzt von der Bundesregierung seit 2 Jahren mit 12 reformwilligen Ländern Afrikas geschlossene Compact with Africa. Die Menschen sollen in ihrer Heimat Umstände haben, dass sie dort leben können. Aber wenn sie zu uns kommen, dann begegnen wir ihnen mit Liebe. Nichts anderes entspräche unserer christlichen Prägung. Flüchtlingen begegnet man mit Liebe, auch wenn wir wissen, dass wir nicht alle Notleidenden dieser Welt in Europa und Deutschland aufnehmen können. Advent heißt, Zeit ist nicht gleich Zeit. Als Christen wissen wir um eine besondere, gewichtete Zeit, die Christuszeit. Jesus Christus kommt, auch wenn noch manche Nacht fallen wird, auf Menschenleid und Menschenschuld. Am Ende kommt Christus. Es wird nicht immer dunkel bleiben über denen, die in Finsternis und Todesschatten wohnen. Christus drängt in diese Welt hinein und nur ein Leben in Liebe entspricht der Wahrnehmung der gewichteten Zeit. Lebt in der Liebe, weil ihr die Zeit erkennt und wisst, dass die Stunde da ist, abzulassen von allem Verhalten, das Christus nicht entspricht. Amen.